Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Stefan Grosepart, Philosoph, Professor an der Freien Universität Berlin. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Miete oder Eigentum? Wie wohnen Sie?
Ich habe Eigentum, muss ich gestehen. Aber das heißt ja nur, die Bank ist der Vermieter.
Sie beobachten natürlich die Situation. Der Wohnraum in den meisten Städten ist knapp, mit einer Folge, die Mieten steigen. Könnte man einfach sagen, der Markt funktioniert.
Ja, aber das hat natürlich negative Effekte und genau um die werden wir uns jetzt heute noch kümmern müssen.
Das machen wir. London, Dublin, Paris, Madrid, Lissabon, Amsterdam, Brüssel, Wien, Budapest, Nikosia. Das sind nur einige der Städte, in denen heute Demonstrationen gegen steigende Mieten stattfinden. Und natürlich in Berlin, wo die größte Demonstration in Deutschland, vielleicht sogar in der Europäischen Union erwartet wird. Unser erstes Thema. Schauen wir ins Grundgesetz. Artikel 14. Eigentum verpflichtet, steht da, eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Stefan Grosepart, dient günstiger Wohnraum eigentlich der Allgemeinheit? Haben Sie also Sympathie für das Volksbegehren zur Enteignung der großen Wohnungskonzerne, das jetzt in Berlin beginnt?
Ja, ich glaube, da gibt es einen allgemeinen Gesichtspunkt und einen speziellen. Der allgemeine ist in der Tat, dass das eine meines Erachtens sehr sinnvolle Formulierung im Grundgesetz ist. Also nicht nur, dass wir als rechtsstaatliche Bevölkerung dem Grundgesetz folgen, sondern ich glaube, es gibt gute moralische Gründe dafür zu sagen, Enteignung ist möglich. Denn Eigentum muss gebunden sein. Lassen Sie mich ganz kurz einen Gedanken entfalten. Wenn wir ein moralisches Recht auf Eigentum haben, was viele Leute annehmen, zum Beispiel, weil ich was erfunden habe, dann sollte mir das gehören. Geistiges Eigentum ist jetzt ein schönes Beispiel. Dann ist es trotzdem so, dass ich die Form dieses Eigentums allen anderen gegenüber begründen muss und alle anderen müssen da auf eine bestimmte Weise zustimmen. Zum Beispiel, wie lange das Copyright gilt und in welcher Form das gilt. Denn mit einem Eigentumsanspruch schließe ich ja andere Leute von der Nutzung dieses Eigentums aus. Und das heißt, selbst wenn man ein moralisches Recht auf Eigentum annimmt, muss man immer die Zustimmung der Allgemeinheit haben und die wird natürlich auf ihr Wohl schauen. Und das ist auch deren legitimes Interesse. Insofern ist Eigentum immer gekoppelt an Gemeinheit. Wohl.
Das war sozusagen das Allgemeine. Jetzt machen wir es mal speziell. Ja. Wahre Wohnung, ist das also tatsächlich eine Ware wie irgendetwas anderes?
Nein, andererseits haben wir uns jetzt kollektiv dazu entschlossen, einen privaten Wohnungsmarkt zu haben und darüber Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Aber gerade da ist die Allgemeinwohlbildung jetzt besonders wichtig, weil es nämlich auch ein soziales Recht aller gibt auf einen angemessenen Wohnraum. Und jetzt muss man eben sehen, ob der Markt diesem Recht entspricht, ob er das zur Verfügung stellen kann. Gäbe ja auch andere Formen, nämlich dadurch, dass der Staat baut und Wohnungen zur Verfügung stellt, tut er ja auch zum Teil. Und das heißt, man muss jetzt eben immer sehen, wie bei der freien Marktwirtschaft überhaupt, ob sie ihre Funktion erfüllt, nicht nur ein perfekter Markt zu sein, sondern eben auch allgemein wohlverträglich oder sogar dienlich zu sein.
Aber eine Enteignung macht ja die Situation nicht automatisch besser. Das mit dem Volkseigentum bescherte zu DDR-Zeiten zwar billige Mieten, aber andererseits auch einen völligen Verfall der Bausubstanz.
Ja, gut, das Verfall der Bausubstanz muss natürlich nicht sein. Der Staat könnte ja aufgefordert sein, mehr für den Wohnungsbau zu tun. Und das ist ja auch die Forderung hier. Aber Sie haben ja vollkommen recht. Deshalb im speziellen Fall die bloße Tatsache, dass hier der Eigentümer wechselt, ändert ja noch nichts an der Zahl der Wohnungen. Und was wir jetzt im Moment gerade brauchen, angesichts der Wohnungsnot, die wir in hauptsächlich großen Städten in Deutschland und in Europa haben, ist natürlich mehr Wohnraum. Und das wird allein durch die Enteignung gar nicht vorangetrieben. Deshalb ist natürlich wirklich die Frage, ob das hier ein gutes Mittel ist. Was das Mittel symbolisch macht, ist natürlich anzuzeigen den privaten Vermietern, dass sie hier daran denken müssen, dass Eigentum verpflichtet. Und das finde ich symbolisch wichtig.
Das ist symbolisch wahrscheinlich sogar richtig, aber wird nicht dennoch ein falsches Signal gesetzt? Enteignung könnte doch Investoren abschrecken und die braucht man, denn so eine Wohnung baut sich nicht von alleine, sondern kostet erstmal sehr viel Geld.
Ja, das ist jetzt wieder eine Frage, was am Markt tatsächlich passiert, ob die Investoren abgeschreckt werden, da natürlich im Moment Geld so billig ist, weil die Zinsen so niedrig sind, investieren, dadurch entsteht ja ein Teil des privaten Wohnungsmarktproblems, alle investieren in Immobilien und dadurch wird der Immobilienmarkt angeheizt, manche sprechen ja schon von einer Blase und deshalb bin ich gar nicht sicher, ob ob die Investoren abgeschreckt werden. Die wissen ja sonst nicht, wohin mit dem Geld.
Die Berliner Wohnungssenatorin Katrin Lomscher von der Linken sagt, Preise zwischen 6,50 Euro und 10 Euro sind gemeinwohlorientiert. Im Mittelpunkt der Kritik an der Situation in Berlin steht der Konzern Deutsche Wohnen mit sehr viel Wohnungen. Aber nach eigener Aussage bewegen die sich mit der Durchschnittsmiete genau in dieser Spanne. Also sehr viel Aufregung zum falschen Subjekt oder Wohnobjekt.
Ja, wahrscheinlich. Andererseits ist eben viel Aufregung da und es ist ja im Moment gerade so, dass man den Eindruck hat und die Bevölkerung, glaube ich, auch mit Recht den Eindruck hat, dass sich nicht genug, die Politik nicht genug darum kümmert, dass jetzt Wohnungsnot herrscht und deshalb, glaube ich, kommt es zu diesen Reaktionen. Die Politik muss viel mehr tun, um mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Also die Situation in Berlin ist ja hart. 40.000 Menschen sind im Schnitt der letzten Jahre pro Jahr in die Hauptstadt gezogen und der Wohnungsbau, der kam nach. Hat die Politik da auch ein bisschen gepennt?
Ja, das war ja auch nicht so vorhersehbar. Also man hat ja nach dem Fall der Mauer hier in Berlin jetzt vermutet, dass Berlin unheimlich boomen würde und dann ist es nicht so passiert. Das sind natürlich Entwicklungen, die man jetzt auch nicht immer so vorhersehen kann. Im Moment haben wir halt das Problem, dass durch diesen starken Zuzug, der natürlich willkommen ist, aber ganz große Probleme entstehen. Wohnungen, Schulen und so weiter. Und so schnell kann selbst auch der Baumarkt, selbst der private Baumarkt kann so schnell gar nicht reagieren, weil natürlich auch die Grundstücke freigegeben werden müssen, die Bauten müssen genehmigt werden. Und da hapert es, und das hängt natürlich auch wiederum damit zusammen, dass auch die Verwaltung in den letzten Jahren so, manche sagen kaputt gespart, aber auf jeden Fall sehr stark zusammengespart worden ist, so dass die Verwaltung jetzt die Abwicklung dieser Bauprojekte gar nicht rechtzeitig vornehmen kann. Das ist ein weiteres größeres Hemmnis.
Wir hören jetzt mal rein. Der Kollege Manfred Götzke ist nämlich unterwegs bei der großen Demonstration in Berlin. Herr Götzke, heute bundesweiter Protesttag gegen steigende Mieten. Das Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn hat dazu aufgerufen. Lässt sich denn grob einschätzen, wie viele Menschen jetzt auf die Straße gehen?
Also der Alexanderplatz hier in Berlin, der füllt sich so langsam. Ich würde sagen, jetzt sind schon mehrere tausend Leute hier. Die Veranstalter haben zwar nur 6.000 Leute angemeldet bei der Polizei, sie rechnen aber mit 25.000 und deutlich mehr. Also im letzten Jahr, als es geregnet war, als es kalt war, da waren 25.000 Leute auf der Straße. Also es könnte durchaus sein, dass es doppelt so viele werden heute.
Man hört, da ist schon eine Menge los. Wie ist denn die Stimmung? Sie sind ja vorher vermutlich durch die Reihen der Leute gelaufen.
Ganz genau. Also die Stimmung ist einerseits fröhlich, hier wird getrommelt, hier wird gesungen, hier wird musiziert, Seifenblasen steigen hier gerade auf, also es ist ein bunter Protest. Aber die Leute, die sind natürlich auch wütend. Die sind wütend auf die Politik, dass hier so wenig passiert, dass die Mieten in Berlin immer weiter explodieren, immer weiter steigen. Und viele Menschen hier haben auch Angst, dass sie aus ihren Wohnungen herausgedrängt werden. Hier sind auch sehr viel ältere Menschen, die in noch vergleichsweise günstigen Wohnungen leben momentan und die haben existenzielle Angst, dass sie aus ihren Wohnungen verdrängt werden, dass sie hier bald nicht mehr leben können.
Gibt denn diese Veranstaltung eine klare politische Stoßrichtung preis? Ist das eindeutig das Thema Enteignung?
Das kann man wohl so sagen. Also ich habe jetzt mit mehreren Initiatoren der Demo gesprochen und alle sagen, wir unterstützen das hier ganz offen. Hier startet ja auch auf dem Alexanderplatz, hier auf der Demo, die Unterschriftensammlung für das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und der Mitinitiator Rusbe Taheri, mit dem ich vor der Demo gesprochen habe, der sagt auch, vielleicht kriegen wir die 20.000 Unterschriften sogar heute zusammen. Also die Stimmung hier ist ganz klar auf Enteignung.
Vielen Dank, Manfred Götzke, für diese ersten Eindrücke. Wir werden auch in der 17-Uhr-Sendung nochmal darauf eingehen. Es ist die erste Riege der deutschen Sozialdemokraten, die sich seit 11 Uhr in Erfurt trifft. Andrea Nahles, die SPD-Bundesvorsitzende, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl Katharina Barley und. Alles Wessis, sieht man mal von Giffey ab, die in Frankfurt-Oder geboren ist. Da das Ganze aber als Ostkonvent der SPD läuft, Frage an unseren Thüringer Landeskorrespondenten Henry Bernhard. Wer ist denn aus den nicht mehr so neuen Bundesländern dabei?
Na, man kann eigentlich schon sagen, dass alle dabei sind. Alle Parteivorsitzenden der Ostländer, die ja teilweise auch Ministerpräsidenten sind, wie in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, Schlesien und Woidke oder auch stellvertretende Ministerpräsidenten. Es sind viele hundert Menschen da in dem Saal. Die Sitze reichen nicht. Es stehen eine ganze Menge Leute. Es sind auch viele junge Leute da. Man hat das Gefühl, sie wissen, worum es geht 2019 für die SPD.
Das Zusammentreffen will sich ja mit der Zukunft der ostdeutschen Bundesländer beschäftigen. Was ist da konkret mit gemeint?
Da ist richtig viel mit gemeint. Es gibt ja ein Zukunftsprogramm Ost, was heute verabschiedet werden wird. Das ist gestern besprochen worden. Manuela Schwesig wird das heute vorstellen. Und die Grundhaltung erklärt die Parteivorsitzende Andrea Nahles.
Und es ist jetzt das, was wir hier auch machen. Nicht mehr jetzt zu überlegen, Nachbau West, sondern Vorsprung Ost.
Und dafür gibt es viele Punkte. Also man soll jetzt wirklich den Osten als Avantgarde verstehen und nicht mehr als ein Deutschland, was Defizite hat, was dem Westen hinterherläuft. Sie fordern erhebliche Investitionen in die Infrastruktur. Die wegfallenden Förderungen von EU und Bund sollen aufgefangen werden. Aber auch im Westen schwache Regionen sollen mitgenommen werden. Der Osten könnte Experimentierfeld für neue Mobilität werden. Sie verlangen einen vorrangigen Ausbau von G4 bzw. G5 auch in der Fläche. Und sie sagen, man sollte den Kohleausstieg als Chance verstehen und dort Industrie hinbringen und nicht nur rumjammern, dass etwas verschwindet. Sie wollen ganz konkret die Weiterbildung stärken. Auch sozusagen auch im höheren Alter soll man noch einen Beruf nachholen können. Das soll auch finanziert werden öffentlich. Sie fordern, dass die bei den Löhnen, dass tarifgebundene Unternehmen weniger besteuert werden als die, die sich nicht an den Tarif halten. Und das ist ja gerade im Osten ein Problem, dass viele Firmen nicht nach Tarif bezahlen. Sie wollen, und das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, Hartz IV durch ein Bürgergeld ersetzen. Sie sagen nicht Hartz IV abschaffen, aber sie sagen, wie sie einiges ersetzen wollen davon. Sie fordern weiter, das ist ja schon bekannt, die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Und ganz wichtig, sie kümmern sich sehr um die Fläche. Sie wollen die Fläche nicht vernachlässigen. Also Institutionen erhalten oder ansiedeln, die Bahn erhalten, Gesundheitsversorgung auf dem Land erhalten mit mobilen Gesundheitsmobilen, was man im Osten ja aus der DDR noch kennt. Und sie fordern, dass die Erbschaftssteuer steigen soll und der Soli für die oberen Steuerklassen erhalten werden soll.
Das sind ja nun alles politische Maßnahmen, die man auch aus dem Westen kennt. Gibt es denn eine Problemdiagnose, warum sich die SPD insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern so schwer tut, vor allem warum sie überall von der AfD überholt wird?
Daran, man spricht von Rechtspopulisten ab und zu, aber es geht dann letztlich immer nur darum, wie man sich von ihnen abgrenzen kann, wie man den Leuten erklären kann, warum die nicht die richtigen Lösungen haben. Eine wirkliche Problemdiagnose habe ich in dem ganzen Programm, ich habe es schnell durchgearbeitet, es sind ein paar 20 Seiten, habe ich nicht erkannt, muss ich wirklich sagen.
Aber das ist doch ein bisschen überraschend, weil man denkt, irgendwie die Lage der SPD in den Ostländern ist doch anders als in den Westländern. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir vielleicht alle unterschätzt haben, wie nachhaltig oder wie lange es dauert für diejenigen, in den neuen Bundesländern sich irgendwie an die neuen Verhältnisse zu gewöhnen und dass es da ganz andere kulturelle Einstellungen gibt und die natürlich auch anderes Wahlverhalten zur Folge haben.
Ich schließe mich da mal Stefan Grosepart gleich an, denn Henry Bernhard, die SPD ist im Osten ja überall an der Regierung. Was läuft da eigentlich schief, dass sie jetzt so ein Programm noch extra aufstellen? Das hätten sie ja eigentlich überall schon mit verursachen können.
Naja, man muss sehen, natürlich war die Linke immer Konkurrenz für die SPD im Osten mit sozusagen um die Frage, wer hat die Ostkompetenz, und nun ist die AfD dazugekommen. Und sagen wir mal ehrlich, wenn es AfD und Pegida nicht gegeben hätte, dann würde es diese Debatte um den Osten jetzt auch nicht geben und auch nicht diesen markanten Blick des ganzen Bundes, der ganzen Bundesrepublik auf den Osten. Also da haben die Rechtspopulisten haben durchaus etwas losgetreten, womit die SPD jetzt versucht, irgendwie klarzukommen. Und natürlich wollen sie nicht zugeben, dass sie das nicht erfunden haben.
Ende Mai ist die Europawahl erstmal. Im Herbst stehen dann Wahlen in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg auf dem Kalender. Wie sieht es also mit der nahen Zukunft der Sozialdemokraten dort aus?
Ja, ich würde sagen, es ist das große Zähneklappern jetzt vor der Wahl. Also die EU-Wahl sozusagen als Test des Ganzen. Aber die große Entscheidung kommt ja dann für die SPD bei den Landtagswahlen. Und wenn sie dann in den drei Ländern, gut, in Brandenburg wird sie gut zweistellig abschneiden, aber in Sachsen und Thüringen ist es keinesfalls gegeben. Und wenn sie in diesen beiden Ländern unter 10% abschneiden, dann können sie nicht mal mehr mit dem Anspruch auftreten, Volkspartei sein zu wollen. Dann hat die SPD wahrscheinlich im Osten relativ abgewirtschaftet, zumindest in diesen südlichen Ländern im Osten.
Vielen Dank, Henry Bernhard. Stefan Grosepart, nach dem Trendbarometer liegt das Wählerpotenzial der SPD bundesweit bei 31%. Wirklich wählen wollen die Sozialdemokraten derzeit aber nach Umfragen etwa nur die Hälfte, nämlich 16%. Haben Sie eine Erklärung dafür? Haben Sie einen Rat gar für die Sozialdemokraten?
Ja, ich glaube, es ist erstmal der Unterschied zwischen Ost und West, wie schon angedeutet. Im Osten gibt es eben eine andere kulturelle Gemengelage. Die Menschen sind anders groß geworden, anders sozialisiert worden und haben andere Einstellungen. Darauf haben die Westparteien alle nicht richtig reagiert. Deshalb, glaube ich, ist das schon richtig, dass die AfD, die ja vor allem auch da groß geworden ist, Pegida, da ein besseres Gespür hatte. Im Westen ist es halt so, dass die Sozialdemokratie viele ihrer klassischen Themen hat liegen lassen. Selbst der letzte Wahlkampf, der zwar soziale Gerechtigkeit vollmundig propagiert hat, aber dann nicht ausbuchstabiert hat, was das eigentlich heißen soll, hat dann eben die Leute nicht hinter dem Ofen hervorgelockt. Man muss dann eben, glaube ich, schon konkret sagen, was das bedeutet. Und dann, glaube ich, lassen sich klassische sozialdemokratische Wählerpotenziale auch wieder reaktivieren.
Keine Woche ohne Brexit-Diskussion. Eigentlich sollte der Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union Ende März erfolgen. Jetzt gibt es Aufschub bis zum 12. April erst einmal. Diskutiert wird aber auch schon nach der Brextension eine Flextension, also eine Verlängerung um ein halbes oder gar ein ganzes Jahr. Stefan Grosepart, wie lange sollte das Leiden Ihrer Ansicht nach denn noch verlängert werden?
Also wir sollten, glaube ich, eine größere Verlängerung durchaus wollen, weil ich glaube, es insgesamt sinnvoll ist, Großbritannien eine Chance zu geben, sich tatsächlich eine richtige Meinung zu bilden. Und das ist genau das, was man jetzt doch da eigentlich sieht. In gewisser Weise fassungslos, das Scheitern demokratischer Institutionen, die sich so über Jahrhunderte lang bewährt haben.
Aber darf ich da kurz einhaken? Wir wissen alle, am 26. Mai wählt die Europäische Union einen neuen Parlament. Ist das nicht eine natürliche Grenze, wo man auch sagen muss, ey, ihr wollt raus, ihr nehmt natürlich an dieser Wahl nicht teil?
Naja, wenn sie sich bis dahin nicht dazu entscheiden können, ihr eigener Fehler, dass sie raus wollen, dann müssen sie eben teilnehmen und mitgehangen, mitgefangen, würde ich sagen. Und das ist ja vielleicht für die auch nochmal, wenn sie tatsächlich raus wollen, und das ist ja gar nicht so klar, da gibt es ja unterschiedliche Annahmen darüber, wie die Mehrheiten der britischen Bevölkerung darüber denken. Also wenn sie raus wollen, dann sollen sie es eben auch beschließen und ansagen, dann können sie auch sofort bis dahin raus. Unsinnig ist es natürlich, jetzt eine Verlängerung 10 Tage nach der Europawahl, also irgendwie im Juni, wie die Premierministerin fordert, das leuchtet einem jetzt überhaupt nicht ein. Ja? Also dann verstehe ich jetzt auch den Vorschlag, den Tusk und andere gemacht haben, zu sagen, jetzt reden wir von einem Jahr, dann habt ihr lange Zeit, könnt euch die ganzen Verfahren nochmal überlegen, die bis jetzt ja eben alle gescheitert sind in England, in dem Parlament, das nochmal in Ruhe zu überlegen. Und dann ist der Austritt eben nicht schnell, muss auch nicht schnell sein.
Was neu ist, bislang war es ja immer so, es gab ganz klare Mehrheiten gegen etwas, aber für etwas eben kaum neu. Jetzt waren die Gespräche von Theresa May, der Regierungschefin, mit Jeremy Corbyn, dem Chef der Labour-Opposition. Aber zeigt sich an dieser Schwierigkeit bei diesen Gesprächen nicht auch, Großbritannien hat einfach keine Tradition einer großen Koalition?
Ja, das ist eben das Interessante. Man sieht hier ein Versagen der politischen Elite, also der Führer. Das war bei Cameron schon so, der gespielt hat mit dem Volksentscheid und sich dann irgendwie verzockt hat. Das ist natürlich unglaublich. Aber man sieht natürlich auch, wie stubborn sozusagen die englische Premierministerin ist, immer den gleichen Wahlvorschlag ins Parlament zu bringen, obwohl sie damit jetzt schon das dritte Mal gescheitert ist. Was man sieht, ist irgendwie die Funktion von Parteien hat nicht die gleiche Tradition. Und Parteien sind an und für sich in einer Demokratie dazu da, zur politischen Willensbildung beizutragen und Mehrheiten zu organisieren. Und genau daran fehlt es jetzt gerade. Und jetzt sieht man irgendwie die großen grundsätzlichen Fragen, wie soll eine Demokratie institutionell aufgebaut sein, damit sie funktioniert. Die stehen jetzt eigentlich wieder auf dem Spiel. Und deshalb befürchte ich irgendwie, dass es nicht nur so ist, dass wir fassungslos vom Kontinent auf die Insel gucken, sondern dass die Populisten jetzt sagen, seht ihr, auch alte Demokratien scheitern, wir brauchen diese Form von Demokratie nicht mehr. Das fände ich ein ganz schlechtes Ergebnis für uns alle.
Wie kommt man raus aus diesem Schlamassel? Neuwahlen, die kosten Zeit, also Neuwahlen auf der Insel oder den Inseln. Drinbleiben einfach in der Europäischen Union und so tun, als ob nichts gewesen ist? Oder nochmal zurück sozusagen den Ball spielen, dass das Volk eine zweite Abstimmung machen kann?
Na, ich glaube, der Vorschlag, eben Zeit zu geben, würde eben heißen, genau, dass man sich diese Optionen alle nochmal in Ruhe vorlegen kann. Dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es in England irgendwann Neuwahlen geben wird, die wahrscheinlich die beiden Parteien gleichermaßen fürchten. Deshalb wollen sie das nicht, aber über kurz oder lang wird es das geben müssen, wenn es keine Mehrheit im Unterhaus gibt. Und was ich natürlich persönlich befürworten würde, wäre, wenn es ein zweites Referendum gibt, natürlich in der Annahme, dass diesmal die Jugend zur Wahl gehen wird und für ihre Zukunft in der EU schwimmen wird.
Auch auf die Gefahr, dass die Briten mit einer großen Mehrheit von möglicherweise EU-Gegnern im EU-Parlament vertreten sind.
Ja, das muss man natürlich in Kauf nehmen. Das ist bei Demokratien so. Aber das, mit denen kann man dann ja diskutieren. Das, finde ich, ist erträglich.
Sagt Stefan Gosepart. 70 Jahre ist die NATO geworden, ein Anlass zum Feiern, aber nicht so richtig. Eigentlich ist das Militärbündnis ja eine Erfolgsgeschichte. Hat sich diese Geschichte nur schlicht und einfach überlebt?
Ja, wenigstens verschlucken sie sich etwas am Erfolg. Aus der eigenen Perspektive ist das Ziel ja völlig aufgegangen. Als Verteidigungsbündnis, der Verteidigungsfall ist gar nicht eingetreten, musste nicht eintreten, weil das Bündnis stark genug ist. Ich glaube, der letzte große Erfolg war natürlich, dass die Länder der ehemaligen Sowjetunion, Polen und so weiter, dann unbedingt beitreten wollen, um sich gegen den russischen Bären zu schützen. Und jetzt ist aber natürlich die Frage, was man mit so einem großen Bündnis machen soll, das dann beinahe zu groß ist, um in den eigentlichen Konfliktfällen, die jetzt eintreten, also zum Beispiel Krim-Krise, Syrien und so weiter, dann eigentlich nicht mehr agieren kann, weil sie den Kriegsfall eigentlich nicht wollen und nicht wollen sollten.
Vor dem Blick voraus werfen wir erstmal kurz einen Blick zurück in die Geschichte der NATO. Das macht Astrid Korall, unsere Korrespondentin in Brüssel.
Als die NATO 1955 auch die Bundesrepublik einbindet, wird als Reaktion der Warschauer Pakt gegründet. Es folgen Jahrzehnte der Krisen, der leichten Entspannung auf der einen und neuen Bedrohungen auf der anderen Seite. Die Sowjetunion stattet ihre Streitkräfte mit modernen nuklearen Mittelstreckenraketen aus. Es kommt 1979 zum NATO-Doppelbeschluss. Hunderttausende treibt er auf die Straße. Erst mit Gorbatschow ändern sich die Ost-West-Beziehungen. In Berlin fällt 1989 die Mauer, die Sowjetunion zerfällt und für die NATO beginnt eine neue Zeitrechnung. Besonders das Eingreifen der NATO im Kosovo-Konflikt 1999 ist sehr umstritten, fehlt doch ein Mandat der Vereinten Nationen. In den folgenden Jahren ist die Allianz auch in vielen anderen Ländern außerhalb des Bündnisgebietes im Einsatz, vor allem in Afghanistan, aber zum Beispiel auch in Libyen.
Und da knallt es ja gerade wieder. Stefan Gosepart, was die NATO derzeit auch prägt, ist eine Auseinandersetzung ums Geld. Viel Geld. Zugesagt sind für die Zukunft 2% des Bruttoinlandsproduktes für den Militärhaushalt von den Mitgliedsländern. Und die meisten Staaten sind davon noch weit entfernt. Deutschland gehört ja dazu. Machen wir uns das zu einfach oder zu billig mit der Sicherheit?
Das ist eine schwierige Frage. Natürlich ist es inzwischen, weil die Waffensysteme so alt sind, so, dass wir auf jeden Fall auch sozusagen die Verteidigung auf einem aktuellen Stand halten müssen. Und die Nachrichten, ich kenne mich da selber natürlich jetzt nicht so besonders gut aus, scheinen aber zu signalisieren, dass große Teile der Waffensysteme in der Bundesrepublik nicht voll einsatzbereit sind. Und das ist natürlich dann unsinnig. Also man muss offenbar investieren. Die Bundesrepublik ist jetzt so alt, dass viele Teile der Infrastruktur und eben auch der Verteidigung renoviert werden muss. Und das ist für uns jetzt ein neuer Schritt. Das hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg bis jetzt noch nicht. Und ich glaube, das ist das, was uns Mühe macht, gedanklich noch zu fassen, dass wir jetzt reinvestieren müssen. Ansonsten ist aber natürlich die Frage, ob wir jetzt als NATO insgesamt den Vorgaben von Trump folgen müssen. Das leuchtet mir jetzt gar nicht so ein. Eine Frage ist eben, was eigentlich die zukünftigen Aufgaben der NATO sind und ob die eben einen so großen Militäretat und eine so große Militärmacht eigentlich darstellen müssen. Ich finde, man muss eben nochmal über die Aufgaben des Verteidigungsbündnisses genau diskutieren. Und wenn man es zu einem Verteidigungsbündnis macht und was die Frage ist, die Sowjetunion jetzt, Russland jetzt nicht weiter aufrüstet, was sie ja im Moment tun, das ist natürlich eine Gefahr. Und wenn man hofft, dass China im Moment militärisch nicht aktiv wird, das ist auch eine Gefahr, dann braucht man keinen so großen Verteidigungshaushalt.
Also die Welt ist ja komplizierter geworden. Warschauer Pakt ist weggefallen. Sie haben jetzt China angesprochen, Russland angesprochen, die USA mit Trump. Die NATO ist ja nicht nur ein Militärbündnis, sondern auch ein politisches Bündnis. Sprengt Trump das gerade durch sein America First?
Ja, ich meine, auf jeden Fall hat er da klaren Führungsanspruch. Also einerseits will er eben American First, aber gleichzeitig gibt er allen NATO-Partnern was vor. Das ist nicht besonders fair. Wenn es ein Bündnis ist, dann muss es gemeinsam beschlossen werden. Er diktiert ja irgendwie die Terms. Das scheint nicht richtig zu sein. Gleichzeitig ist eben aber von seiner Seite auch keine richtige Strategie zu sehen, was er eigentlich mit den Bündnispartnern vorhat, weil es eben nicht so aussieht, als ob er eben tatsächlich findet, dass es eine Westallianz ist. Was eigentlich jetzt die zukünftige Strategie, die zukünftige politische Ausrichtung sein soll. Sie haben mit Recht gesagt, es ist eben auch ein politisches Bündnis. Und genau über diese Politik müsste jetzt eigentlich viel offener debattiert, nicht gestritten, aber debattiert werden. Und ich sehe noch keinen richtigen, sich abzeichnenden Konsens.
War die Osterweiterung ein Fehler, weil Russland sich bedroht fühlte einerseits, obwohl es ja mindestens in der Ukraine selbst der Aggressor ist und sich die Halbinsel Krim einfach einverleibt hat?
Ja, schwierig zu beurteilen, aber ich glaube, es war richtig. Die Länder haben ein berechtigtes Interesse gehabt, geschützt zu werden davor, dass sozusagen imperialistische Machtträume in Russland wieder erstarken. Und dass sie wieder erstarken, haben wir eben an der Krim gesehen. Gleichzeitig hat es natürlich die Russen sehr verärgert, dass die NATO praktisch bis an ihre Grenze, nicht genau, weil die Ukraine ja nicht dazugehört, aber trotzdem, klar, das ist auch eine Bedrohung gewesen für die.
Ich bin Axel Flemming und bedanke mich ganz herzlich bei meinem Studiogast Stefan Gosepart.
Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich.